Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben, der fetzige Podcast mit Cora und Shake.
Herzlich willkommen zu Schneeweiß und Rosenrot. Bei der Shake und mir läuft's wie immer.
Ganz klar.
Das ist eh klar. Ich bin die Cora, mir gegenüber sitzt die Shake und wir freuen uns, dass wir jetzt eine neue Aufnahme haben nach unserer Neujahrsausgabe. Und ja, wie geht's da, Shake?
Ganz gut, liebe Cora. Heute vor allem, wir nehmen wieder in der Früh auf.
Ja,
muss man vielleicht aber kurz dazu sagen. Letztes Mal war es später am Abend. Jetzt ist es in der Früh und das, wie ist das Wetter bei dir? Ich sehe es gerade nicht gescheit
bei
durch
mir
die Fenster.
Bei mir ist sonnig.
Ja, bei mir auch.
Ist der Sonnenschein. Ja, richtig
und
cool.
Das hilft tatsächlich sehr.
Ja, voll.
Wir hatten nämlich ein paar krasse Tage zuletzt. Da war nur eiskalt und grau, grau, grau. Und da, das kratzt dann schon an meinem Lebenswillen, muss ich sagen.
Oh, gleich so arg. Oha, okay. Also wir brauchen unbedingt so, uns hat der Ludwig Grammer, weil ich den ja das letzte Mal habe ich einen schönen Gruß ausgerichtet, dann hat er uns gleich zurückgeschrieben, hat gesagt, kauft euch so eine UV-Bestrahlung-Dings, so eine Lampe für den Schreibtisch.
Ja, so eine Tageslichtlampe quasi.
Ja, genau. Okay, ja. Also es steht jetzt auf meiner Liste der Dinge, die besorgt werden sollen.
Das, glaube ich, steht so seit 10 Jahren jeden Winter auf meiner Liste und irgendwie bin ich immer zu blöd, weil es ja wirklich nicht schwierig, sowas zu kaufen. Ich kaufe ja viele andere Sachen auch. Aber das hat es noch nie geschafft. Aber ja, ich glaube, das hilft tatsächlich.
Ja, genau. Ja, ansonsten scheint die Sonne und es ist fast sommerlich da draußen, außer dass es Minusgrade hat.
Ja. Wie geht's denn dir, liebe Cora?
Mir geht's gut. Ich ziehe mir gerade im Moment alle möglichen Impfungen rein, weil ich, jetzt darf ich es ja sagen, jetzt ist official, mit Lucifer auf Südamerika-Tour gehe. Und also ich habe jetzt schon eine Tollwut-Impfung hinter mir. Dann habe ich schon eine Dengue-Impfung hinter mir, aber ich krieg noch ungefähr 20 andere Impfungen.
Das ist echt Wahnsinn.
und ich habe schon, also keine Ahnung, aber gestern bin ich aufgewacht und mein Ohr war so ein bisschen dicht. Ich glaube, mein Immunsystem ist schon langsam ein bisschen am reagieren und
ja, wer kann es ihm verdenken, möchte ich sagen.
Ja, genau. Und
bin jetzt wirklich keine Impfgegnerin, aber dass das vielleicht auf den Körper schon ein bisschen was eine Auswirkung hat, wenn man sich da eine Impfung nach der nächsten nähjagt, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass da mal ein Ohr zugeht oder so oder mal irgendwas anschwillt, vielleicht, keine Ahnung.
Oh Gott.
Heute uns auf dem Laufenden über deine Impfreaktionen.
Ja, das ist jetzt das ist jetzt eine ongoing story bis März.
Krass.
Ich bin jetzt da laufend irgendwas eingeschossen.
Wann geht's nach Südamerika?
Mitte April.
Ach doch schon, gell?
Ja,
Mitte April. Das ist aufregend.
Heute ist ein Gig in Kolumbien reinkommen, dann sind wir noch in Chile, in Argentinien und ansonsten in Brasilien vor allem. Genau, bin schon sehr gespannt. War noch nie in Südamerika und bin schon sehr aufgeregt. Genau. Ja, und zu den Impfungen, also man muss nicht alle machen. Pflicht, vor allem in Brasilien, ist Gelbfieber, da kommst du gar nicht rein ansonsten. Und alles andere ist natürlich, kann man machen, wie man mag, aber es gibt bestimmte Empfehlungen und mein Dad ist ja Arzt und der legt mir schon seit November in die Ohren und sagt, ja, aber komm mal nicht um deine Impfungen, weil du stirbst sonst.
Ja, das glaube ich, haben wir so als gepamperte MitteleuropäerInnen echt gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ja.
Also ich habe letztens erst wieder durch irgendeine Geschichte so richtig gecheckt, dass Tollwut ja wirklich absolut tödlich ist.
Mhm.
Da stirbst.
Sofort.
Nach ein paar Wochen so.
Ja.
Und da kannst auch nichts mehr machen.
Mhm.
Also wenn du irgendwie gebissen oder gekratzt oder so wirst und du impfst sofort rein, dann kannst gut sein, dass es funktioniert. Aber wenn du da zu spät dran bist, dann gibt es da keine Möglichkeit, das ist wirklich schon wild. Und ich meine, ich als alte Tierliebhaberin, die jedes Viech streichelt, das irgendwie räudig aus dem Straßengraben rausgreift, habe ich mir schon gedacht, hoppala. Weil, also ist ja, in Deutschland gilt ja als tollwutfrei und auch so Nachbarländer eher schon, aber nicht ganz. Und wenn ich da in Süditalien oder in Kroatien, das sind ja streunende Tiere, die haben ja schon Kontakt mit dem Wildlife und so. Da habe ich schon viel hineingestreichelt. Und das war mir gar nicht so bewusst irgendwie, das Tollwut so richtig krass. Ich lass mich jetzt auch impfen.
Living on the edge.
Ja, ich wollte gerade sagen, Tiere streicheln in Süditalien.
Tanz auf Messer, es schneide. Es ist ganz schön Rock'n'Roll, was du da machst.
Voll. Ja. So kühl war vor zur Zeit. Aber ich meine, das haben wir irgendwie nicht so, dass Sachen gibt, wo du einfach wirklich sofort stirbst.
Ja.
Und das, deswegen bin ich da froh, dass dein Papa da so auf dich einwirkt und sagst, lass die Giga alles impfen.
Mhm. Ja, mein Impfhaus, es ist eh voll das Sticker-Album. Also da kenn ich nix.
Den kannst du dann später zu deinem Titelalbum heften.
Genau. Da steht dann, mein Impfausweis steht dann direkt neben meinem Titelsticker-Album.
Also voll geil.
Ja. Aber es ist ja cool. Das ist ja kein Sticker-Album, das ist ja Block-Sammlung. So Block.
Aber vom Sammelsurium her wäre es ganz
richtig, voll.
Gut.
Genau.
Übrigens, bei unserer letzten Aufnahme habe ich ja dann noch gesagt, ich gehe jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf die Party.
Bist doch gegangen, oder?
Boah. Ich weiß nicht, wer oder was mich da geritten hat. Wir sind da dann noch zu dritt oder zu viert auf diese ja wirklich, also Après-Ski-Party im Dorf, im Sportheim. Und dann habe ich mich aus irgendeinem Grund, wir alle uns, ich habe mich innerhalb weniger Zeit so aus dem Leben geschossen, wie schon wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gemacht habe.
Das ist
das,
wenn man
musste ich bitte, ja, wenn man sagt, oh, ich habe keine Lust.
Erstens das und wenn man dann spät kommt, weil dann macht man Presssaufen. Das ist, weil man muss ja quasi den Pegel erreichen, den alle sich schon gemütlich über den Abend
hinweg. Ich sehe schon, du hast da Erfahrungen. Da muss man Presssaufen.
Das ist eh klar. Es ist ja, wie willst du an den Pegel rankommen?
Ja, aber also, ich habe eigentlich gar nie das Bedürfnis, den Pegel vor die anderen. Das waren ja lauter so 18-jährige Teenies und wir halt als alte Leute da irgendwie mittendrin. Dann haben wir irgendwann in so einem Schupfer hinter noch andere ältere Menschen gefunden, zu denen wir uns dann so gruppenherdenmäßig dazugestellt haben. Und dann waren die Mischungen recht gar, ich vertrag nichts mehr. Und irgendwie habe ich mir gedacht, naja, wenn du schon mal da bist, na, eigentlich habe ich mir nichts gedacht. Ich habe einfach das Zeigneck geschüttet. Und mir ist so schlecht gegangen. Ich möchte euch Details ersparen. Er hat mir das nochmal mehrmals durch den Kopf gehen lassen in derselben Nacht und am nächsten Tag. Am nächsten Tag war Feiertag, aber ich habe beide Katzen arbeiten müssen um eins.
Oh Gott.
Ich hätte nicht Auto fahren sollen, aber ich bin in die Arbeit gefahren, habe da Katzendurchfall weggewischt und habe mich alle Stunde nochmal. Also das war Wahnsinn. Ich bin reingegangen, habe zu meiner Kolleginnen gesagt, ich sag's, wie es ist, ich bin verkatert. Ich werde wahrscheinlich mehrmals auf die Toilette verschwinden müssen, weil mir so schlecht ist. Ignoriert's mich halt einfach und alle so, okay.
Und das verkatert im Katzenhaus, shake.
Das passt.
Das passt einfach, eigentlich passt es zusammen.
Das war so schrecklich. Ey, um 18 Uhr habe ich den ersten Schluck Wasser trinken können, der drin blieb ist.
Wirklich?
Ey,
da hast du es aber gescheit gegeben, hey.
Seit Jahren nicht mehr.
Mm.
Und das habe ich voll übersehen. Und das war gar nicht schön. Ich mag diesen Zustand, nicht nur den am nächsten Tag. Ich meine, ich habe bestimmt der Gaudi gehabt, aber wenn ich es am nächsten Tag nicht mehr weiß, what's the Gaudi for? Also nur das wusste ich noch, da dachte ich mir echt zwei Tage später, da habe ich mich richtig, also jetzt, Mitte 30, Frau Flossmann, Mitte 30.
Das ist ja das, dass man das 2 Tage später da noch spürt. Also für alle, die noch nicht 30 sind, es ist wirklich so, ab dem Moment, wo man 30 ist, spürt man den Rausch, den man sich aussauft, wirklich nur, also wenn man am Samstag trinkt, dann spürt man den am Dienstag noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, so. Nicht nur am Montag, sondern bis Dienstag.
Ja.
Und dafür, das gibt mein Leben eigentlich auch einfach nicht her, dass ich das machen kann.
Hm.
Und das mag ich auch nicht, weil ich denke mir, also jetzt habe ich arbeiten müssen, es war doppelt ungünstig. Wenn es ein freier Tag gewesen wäre, wäre es auch ärgerlich gewesen, weil es dann einer von den wenigen freien Tagen ist, den ich dann im Bett verleiten muss. Aber das hat es scheinbar mal wieder braucht. Habe ich mich mal wieder jung fühlen müssen. Wir haben ja vorher in unserer Folge noch drüber gesprochen, über Jugend und keine Ahnung was.
Mhm.
Da habe ich meinem jugendlichen Ich mal wieder alle Ehre gemacht.
Das passt super zu unserem heutigen Thema, Shake.
Echt, oder was?
Das passt perfekt.
Après-Ski-Party.
Nein, nicht Après-Ski-Party. Das nicht. Da muss ich dich jetzt enttäuschen.
Wo ich so drin bin.
Okay. Das war's einmal. Wenn uns die Themen ausgingen in unserem Rock und Metal Podcast, dann weiten wir aus zu Après-Ski.
Unbedingt. Da freue ich mich schon extrem drauf.
Ja.
Kann es kaum erwarten, dass wir solche Themen auch behandeln.
Oder, das kann man echt mal machen, wir machen einen Exkurs und fahren auf eine Après-Ski-Party und interviewen dort Menschen.
Zu Musik.
Ja, und
zur Musik, die da gerade läuft.
Ja, und was so eine musikalischen Einflüsse sind und so, ob sie einen AC kennen und so.
Ein AC kennen sie bestimmt, aber da hört es dann meistens auf. Ja, ja. Also ob aber das Spaß macht.
So Feldforschung mäßig.
Da muss man aber bei der Feldforschung, also je nachdem, wie es das machst, aber da könnte man natürlich dann schon sagen, naja, jetzt müssen wir uns da einkamouflagieren.
Ja, das stimmt.
Und uns mit Tarnklamotten.
Da brauchen wir nur so Atzenbrillen.
Ja, genau. Und ähnlichem Alkoholpegel.
Ja. Ja, das muss dann sein. Ne? Also da geht da nichts vorbei dran. Ne? Also da kann man, da muss man dann quasi denselben Pegel haben. Dann.
Das ist ja aus wissenschaftlichem Anspruch raus.
Ja, genau.
Also von daher. Aber ich schätze, wir haben vielleicht noch 1-2 Themen, bis es mal soweit ist.
Ja.
Das könnte ich mir vorstellen.
Themen gehen nicht aus.
Also nicht Après-Ski-Party, sondern das passt gut, wegen jugendliches Ich. Oh Gott.
Ja, Jugendlichkeit. Passt heute perfekt. So, liebe Shake, ich habe da gestern schon ein paar Sachen gemailt. Mal unser Mail mit dem Betreff erst im Podcast öffnen, all capitals.
Ich liebe und hasse sie, diese Mails. Also, nein.
Und da würde ich dir jetzt mal bitten.
Darf ich da jetzt reingehen?
Du darfst jetzt reinschauen. Und ich hätte gesagt, wir werden jetzt einfach mal Bilder anschauen. Ich habe dann nämlich ganz früh geschickt.
Oh, jetzt sehe ich es ja erst.
Ja.
Ja.
Und
Sabalot.
Genau. Würde ich dich bitten, erst einmal nicht zum sagen, was drunter steht, sondern wir schauen uns jetzt einfach mal die Bilder an. Jetzt machst du mal die Nummer 1 auf vielleicht.
Also das, was, das ist in der richtigen Reihenfolge. Ach, okay.
Nein, es ist ein bisschen durcheinander.
Okay. Genau,
es nummeriert.
Das ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie.
Ja.
Von 4 Frauen.
Ja.
Also es sieht aus, als würden die halt in Trümmern stehen oder auf einer Ruine. Hinten ist so eine abgebröselte, gebrochene Backsteinmauer und sie stehen auf so einem Steinhaufen. Und sie schauen aber eigentlich dafür, dass sie in so einem Setting stehen, ganz fröhlich aus und lachen in die Kamera, haben alle was Ähnliches an.
Mhm. Was haben sie denn an? Beschreib mal.
Ja, ich sehe jetzt nicht, also auf jeden Fall haben es alle so, sind das Jeans?
Das sind Jeans, ja.
Schon, gell? Jeans haben sie an, genau, die so bis zu den Waden hochgekrempelt sind und so Ballerina-Pumps-mäßig und alle eine Bluse und ein schwarzes Sakko und alle so ein weißes Halstuch. Und die schauen wir ganz coole Gang aus.
Die schauen wie eine super Gang aus.
Ja.
Was fällt dir noch so auf?
Sie rauchen. Eine raucht.
Mhm. Ohne Rauch.
Eine raucht.
Wie alt würdest du es schätzen, Sandy, so?
Boah, das finde ich immer so schwierig. Das haben wir, wie gesagt, ich finde es sehr schwierig, generell Leute einem Alter zuzuordnen. Und je länger es her ist, desto schwieriger finde ich es, weil die für mich gefühlt Leute von früher immer älter ausschauen, als sie waren. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, sind die vielleicht so Anfang 20?
Die sind jünger, die sind so im Schnitt 15.
Ach krass, sogar ja, jünger. Schau, sag ich doch. Ich hätte verrückt.
Mhm.
Ja,
genau.
Krass.
Genau, und die stehen so,
ja, sag's.
So, also quasi ein bisschen arrangiert schaut's aus, aber sie stehen wirklich sehr gangmäßig da. Die eine hat die Hand über die Schulter
die
von der anderen.
Die eine sitzt auf dem Oberschenkel von der anderen so drauf, genau. Irgendwie, glaube ich, ja.
Ja. Wann würdest du sagen, ist das Foto entstanden?
Nein, ich weiß nicht, die Trümmer geben mir jetzt so Post-Zweiter Weltkrieg-Vibes.
Genau, also es ist definitiv nach dem Zweiten Weltkrieg und zwar Mitte der 50er. Mitte der 50er ist diese Aufnahme gemacht worden.
Wo?
In London.
Mhm.
Genau. Und jetzt schauen wir mal, machen wir mal das Zweite auf.
Mhm. Same girls.
Yes.
Different spot.
Mhm.
Jetzt sind's vor so einem großen Gittertor. Außenrum sind noch ein paar Kids. Die eine sitzt jetzt auf dem Radl. Es lehnt noch ein Roller da. Ich sehe jetzt nicht, was da im Hintergrund ist.
Das da im Hintergrund ist, so viel ich mir erinnern kann, so eine Art Youth Center.
Okay.
Mhm.
Mhm.
Genau. Aber sie schauen lässig aus, oder?
Ja, sie stehen auch immer lässig da. Also ja, so Hand irgendwie in der Jackentasche oder in der Hosentasche und so das Bein so überkreuzt. Das hat schon was sehr Selbstbewusstes. Jetzt sieht man auch, dass die klein sind noch. Also jetzt im Gegensatz, weil jetzt die Kinder nebendran sind, da merkt man, dass der Unterschied. Auf dem anderen Bild haben die irgendwie erwachsener ausgeschaut.
Ja.
Als jetzt im Kontext von den Kindern drumherum wahrscheinlich.
Ja, voll. Voll. Genau. Wenn du jetzt so an Darstellungen von Frauen oder jugendlichen Mädchen in die 50er denkst, würdest du sagen, ist das eine typische Darstellung? Oder?
Nee, wie? Bei den 50er Jahren, da kommen bei mir komplett diese Treadwife-Assoziationen. Mhm. Also brave Hausfrau, Rock, Bluse, gibt's ja auch diese krassen Werbungen aus der Zeit,
ja.
So für Frauengold und so, wo immer, also dieser Hausfrauending so unterstrichen wird, dass die Frau da ist, um dem Mann zu dienen und dass sie schick ausschaut. Also es geht's, glaube ich, sehr viel drum, dass man adrett für den Mann ausschaut, den Haushalt adrett für den Mann sauber hält, adrett kocht für den Mann. Und wenn es einem dabei nicht gut geht, dann gibt's halt ein Glas als Schnaps für die hysterische Frau.
Genau.
Genau, ich glaube, damals musste man ja auch um Erlaubnis fragen, also bei seinem Mann, ob man arbeiten darf und sowas. Also kommen, habe ich jetzt ein anderes Frauen-Mädchen-Bild eigentlich im Kopf, Stereotyp, als das, was ich da auf den Bildern sehe.
Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Und zwar ist es so, dass eben damals in die 50er ab einem gewissen Zeitpunkt für jugendliche Mädchen und Frauen eigentlich nur noch die Häuslichkeit im Fokus stand. Also ab einem gewissen Zeitpunkt kümmert man sich halt einfach darum, hat man sich darum kümmert, dass dem angeheirateten Mann gut geht und dass der umsorgt wird. Und ganz im Kontrast dazu stehen halt die Bilder, weil hier eignen sich junge Mädchen oder junge Frauen die Öffentlichkeit an. Also sie sind wirklich, sie formen sich zu Gangs, zu Mädchengangs und haben auch ihre ganz distinktive Kleidung, die sie auch unterscheidet zu der Kleidung, die es damals gegeben hat. Also wir haben wirklich so dieses Kleidung, die eigentlich eher männlich besetzt ist.
Also Jeans war ja, glaube ich, absolut kein Frauenkleidungsstück zu dieser Zeit.
Genau, absolut. Also es ist wirklich so ein völliges Hinwegsetzen über die Ansprüche oder die Erwartungen aus dem Elternhaus. Genau, jetzt würde ich sagen, schauen wir nur mal ein bisschen weiter. Machen wir mal Bild 3 auf.
Wo ist es denn? Ah. Mhm. Ja, jetzt sieht man schon, dass die jünger ist, gell?
Mhm.
Je näher man hinkommt und je mehr Kontext drumherum ist. Das ist auch wieder so ein gekleidetes Mädchen. Ich glaube auch mit einer Zigarette in der Hand.
Mhm. Genau. Was auch nochmal so ein Punkt ist.
Ja, Rauchen, Hand in der in der Tasche, sehr androgyn gekleidet, würde ich sagen. Eben auch wieder mit dem Sakko, Hemd, Jeans. Und im Hintergrund sind lauter junge Herren. Mhm. Und sie steht da so erhaben davor irgendwie im Hintergrund. Der eine, der schaut so keck in die Kamera und da ist irgendwie Bewegung im Hintergrund. Der eine hebt das Bein und so und sie steht da so ziemlich zen-mäßig und schaut sehr ernst in die Kamera. Schaut ziemlich cool aus tatsächlich.
Ja, die schaut ziemlich badass aus.
Ja, finde ich auch.
Die schaut aus irgendwie wie 14 und hat da so irgendwie so den total toughen Blick.
Ja.
Absolut. Und im Hintergrund, das hast richtig erkannt, der bewegt sich, der kickt das Bein so hoch.
Mhm.
Was kann denn das sein?
First Boy.
Ich glaube, dass der tanzt, ehrlich gesagt.
Aha.
Da kommen wir nämlich auch noch drauf zu sprechen. Mhm. Ich glaube, dass der tanzt.
Der rechts quasi.
Der rechts, genau. Ja, genau. Ja, okay. Ich muss dir jetzt nicht alles zeigen, aber also eins finde ich nur sehr gut. Übrigens, diese Bilder, ich muss jetzt da nochmal rausrücken, um wen es eigentlich geht hier.
Ja.
Diese Bilder findet man alle im Internet.
Mhm.
Und ich weiß aber nicht, ob wir die Bildrechte da drauf kriegen. Das weiß
wahrscheinlich
kann sein,
nicht.
Dass ihr die wahrscheinlich dann alle selber googeln müsst. Aber ich finde es auch super, wenn die Shake das hier so ein bisschen beschreibt. Mach mal Bild 5 auf.
Ja. Wir können ja auf jeden Fall die Links noch irgendwie dann in die Story hauen, dass die Leute das dazu machen können.
Genau.
Ist auch eine Einzelperson, die sich eine Zigarette anzündet. Oder? Mit 5, ja. Mhm. Mit kurzem Haar. Deswegen bin ich mir jetzt, also ich schätze jetzt, es ist eigentlich eine weiblich gelesene Person, oder?
Ja. Und dieses kurze Haar ist auch total untypisch für die Zeit.
Ja.
Also sie hat diesen diesen Szene-Kurzhaarschnitt, den nennt man DA, Dark Arse.
Mhm.
Das ist quasi der so hintergegelt wird und dann in der, also quasi hinten so zusammenläuft, damit es ausschaut, also es schaut aus wie so ein Hintern von einer Ente.
Ja.
Also, genau.
Und das ist eine Frisurenbezeichnung.
Super, oder? Aber ist echt so.
Ja, ich glaub's dir.
Genau. Und auch eigentlich eine Frisur, die Männer vor allem gehabt haben. Aber zu der Zeit ist diese Kurzhaarfrisur eben auch bei Frauen und Jungen, also vor allem jungen Mädchen in Mode gekommen. Und auch, also die Frau zündet sich da sehr lässig eine Zigarette an. Und es ist einfach irgendwie ein ziemliches Statement.
Ja.
Finde ich. Genau. Ein Bild zeige ich dir noch. Eins schauen wir noch an. Machen wir noch Nummer 4.
Mhm. Ja, das ist jetzt natürlich schon ein anderer Look.
Mhm. Beschreib mal.
Das sieht jetzt wieder typisch, also klischeehaft typischer weiblich aus, würde ich sagen. Vielleicht liegt's, also die haben jetzt eine strenge Frisur, Hüte, ein Täschchen, Ohrringe. Weiß nicht, das schaut jetzt irgendwie nach Schuluniform aus oder so. Keine Ahnung. Mhm. Es hat ein bisschen mehr so ein, vielleicht durch diese Hütchen.
Ja,
das sind so Hütchen. Das wirkt
mehr adrett.
Ja, genau, so damenhaft.
Aber was raussticht und auch konträr zu den typischen Darstellungen von Frauen in der Zeit läuft, ist der Gesichtsausdruck. Also sie schauen sehr, sehr grimmig.
Ja, da sag ich dir jetzt.
Okay, da, rück raus. Sag's.
Da hat's bestimmt nicht lang gedauert, bis der erste Typ um die Ecke gekommen ist, der gesagt hat, mein Lach heute bei mir da. Das haben die bestimmt ständig zu hören bekommen. Das müssen sich nicht lächelnde Frauen wahrscheinlich seit Hunderten von Jahren anhören. Jetzt lach heute mal mehr.
Ja, genau. Also es war sehr konform, dass man einfach als Frau hübsch und nett und einfach lächelt und ja, gut ausschaut in dem Sinne.
Ja. Ich habe das schon so oft gehört persönlich.
Ja, also ich habe so die Tendenz, dass ich immer lach. Aber manchmal aus Unsicherheit heraus. Und ich darf gerne mal einfach ernster sein. Weiß ich nicht, keine Ahnung, das Selbstbewusstsein entwickeln, einfach mal nicht zum Lachen. So. Mhm.
Ich erinnere mich noch an unsere Bandfotos mit Doll Circus, mit meiner alten Band. Mhm. Da haben wir halt einfach, also, sag ich mal, die wenigsten männlich besetzten Rock- oder Metal-Bands lachen ja fröhlich in die Kamera auf ihren Bandfotos. Das ist ja, das macht man halt in dem Genre so, oder? Also je fieser das Genre, desto fieser schaust du in die Kamera.
Mhm.
Und wir haben halt einfach ein Bandfoto gemacht, wo halt Corny lacht. Weil es war auch ein neuer Song-Release und da ging es ja um Heartbreak und Herz rausreißen und nichts Lustiges, und generell haben wir halt nicht lustig in die Kamera geschaut und jedes Mal irgendein Jürgen Jochen drunter.
Ei, lacht's halt einmal. Das wäre viel schöner.
Ich denke, Alter, ich habe da sogar mal irgendwo ein Gedicht geschrieben über so Männer, die einem das immer sagen, weil ich das schon. Das höre ich, seit ich ein Kind bin tatsächlich, höre ich das schon ständig. Und in der Band ist mir krass aufgefallen, weil das haben wir so oft unter Fotos drunter kommentiert gehabt, dass wir doch so viel schöner ausschauen, wenn wir lächeln.
Ehrlich?
Aha.
So scheiße. Ey, Wahnsinn.
Das schreibe ich jetzt auch immer bei männlich besetzten Rock- und Metal-Bands drunter.
Genau.
Mein Bub lacht halt bei mir, der schaut so hübsch aus.
Ja, okay.
Ja, ja. Auch damals in die 50er war das schon so, dass das scheinbar gegen die weiblichen Konventionen gelaufen ist, wenn man mal nicht gelacht hat.
Aber cool, dass sich das so gut weiterentwickelt hat.
Ja, voll.
70 Jahre später.
Wahnsinn, hey. Also, ich löse jetzt mal das Rätsel hier. Wir haben uns jetzt Bilder angeschaut von einem Fotografen namens Ken Russell. Und Ken Russell ist auch ein Filmregisseur. Der hat, der ist relativ bekannt, britischer Filmregisseur, der damals 1969 mit dem Film Woman in Love oder zu Deutsch Liebende Frauen seinen Durchbruch gehabt hat. Später dann noch mit The Devils, nach einem Buch von Aldous Huxley, 1972 sehr viel Aufsehen erregt hat, und dann 1974 auch noch mit der Rockoper namens Tommy.
Ja, das kenne ich.
Das kennst du, oder? Genau, der hat quasi diese Rockoper gefilmt. Da sind The Who mit dabei. Genau. Also es ist quasi eine Rockoper von und mit The Who,
genau,
aber unter der Regie von Ken Russell.
Da also spielt die Tina Turner die Acid Queen.
Ah, schau!
So schließt sich der Kreis. Ja.
Das ist ein Wahnsinn. Krass, okay. Genau, und als Student in den 50ern war der Ken Russell Fotograf, und der hat diese Mädchen, die so zwischen 13 und 19 Jahre alt waren, in den Straßen Londons entdeckt. Die waren auffällig, weil sie eben durch die Faktoren, die wir jetzt besprochen haben, Kleidung und dieses Ganghafte, Und auch so dieses, die Besetzung des öffentlichen Raums, dadurch waren die auffällig und Ken Russell hat die dann fotografiert und die Fotos dann weiterverkauft an, jetzt muss ich kurz gucken, genau, weiterverkauft an die Picture Post 1955, und diese Picture Post hat dann einen Artikel geschrieben, die lautet What's Wrong with Teddy Girls?
Mhm.
Also es ist der Name dieser Mädchengangs ist Teddy Girls. Mhm. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar, ich weiß nicht, Shake, ob du schon mal was von Teddy Boys gehört hast.
Ja.
Ja? Kannst du mir da ein bisschen was erzählen?
Nee. Also, ich weiß nur, dass das eben, ja genau, in den 50s eine Szene war.
Mhm.
Ich habe das irgendwie so als, ich habe das schon mit London in Verbindung, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich hatte ja schon das Gefühl, dass das so, oder bin ich dazu anders? Ich kam jetzt gerade nicht, ich weiß jetzt nicht, ob es elitär war oder nicht. Eher die Szene.
Eher nicht.
Eher nicht.
Mhm. Genau.
Aber also ja, die Szene-Code, so die Frisuren, ich glaube, die du jetzt gerade schon gezeigt hast, deswegen war ich mir auch kurz nicht sicher, ob es jetzt eine Frau ist auf dem Foto oder nicht.
Mhm.
Die kenne ich schon. Ich glaube, ich habe sogar den Ausdruck schon mal gehört, dieses Ducks Ars. Genau, das Rauchen, glaube ich, war auch ein wichtiges Zeichen, aber ansonsten ist mir das jetzt nicht so, habe jetzt keine Facts present.
Ja, also Teddy Boys sind eine Jugendbewegung gewesen, Anfang, Mitte, also ab Mitte, vor allem ab Mitte der 50er, in verschiedenen Stadtteilen Londons, die sich dann aber auch ausgeweitet hat auf andere Städte in England. Und die Teddy Boys kommen aus dem Arbeitermilieu.
Mhm.
Also sie sind Working Class, also Kinder aus Working Class Familien. So, das Interessante ist, dass die diese Teds Outfits gewählt haben, die absolut nicht zu ihrer Klasse passen. Also die haben sich quasi über, die meisten von diesen Teds haben dann auch in Fabriken gearbeitet und die haben sich dann über Monate das Geld angespart und sind dann zum Schneider gegangen und haben sie Anzüge anfertigen lassen oder sind zum Secondhand gegangen und haben dort diese Anzüge sich besorgt.
Deswegen und vielleicht meine Verwirrung, ob es jetzt elitär war oder nicht.
Ja, und das ist das Interessante. Es ist das Interessante, weil ihr Verhalten war relativ unelitär. Also die Teddy Boys sind oft in Verruf geraten, weil sie viel gepöbelt haben. Sehr, ja, also
Prügeleien
so,
und sowas
ja,
auch, oder?
Genau. Rowdytum, rüpelhaftes Verhalten, so dieses an Straßenecken herumlungern. All das. Genau.
Klassisches Teenager-Verhalten halt.
Ja, du sagst es schon. Und Teenager ist in dem Kontext total wichtig, weil die Teddy Boys als die ersten offiziellen Teenager oder die Teds überhaupt als die ersten offiziellen Teenager bezeichnet werden.
Mhm.
Weil davor war es so, oder warst Kind und dann warst irgendwann Erwachsener. Also du bist direkt von Kindheit übergangen zu Arbeitertum, heiraten, Kinder kriegen und so weiter. Aber so dieses, die Rebellion, diese Teenage Rebellion, haben die Teds eigentlich das erste Mal so richtig ausgelebt oder waren die Begründer im Prinzip einer Teenage Rebellion. Dadurch, dass sie sich distinktiv gekleidet haben, aus einem bestimmten Milieu gekommen sind und wichtigster Faktor, eine Musik gehabt haben, die sie komplett von der Elterngeneration abgesetzt hat. Und die Musik war
Rock'n'Roll.
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 Genau.
What else?
What else? Eine absolut absoluter Game Changer war die American Rock Revolution. So ging es in die Geschichtsbücher ein, im Grunde. Und zwar mit dem Song Rock Around the Clock von Bill Haley, der 1956 rausgekommen ist. Und dann gab es noch einen Film namens Blackboard Jungle. Ich habe den selber noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, hast du gesehen, Shake? Auf jeden Fall wurde der Song Rock Around the Clock in diesem Film gefeatured. Und ab dem Moment, also es war erstens mal noch mehr szeneprägend. Und ab dem Moment sind die Tats dann auch wirklich noch mehr, also noch mehr ausgeflippt in einer gewissen Art und Weise. Sie haben dann in den Kinos angefangen mit ihren Flickknives, auch nochmal so ein Szene-Merkmal. Also sie hatten alle so Klappmesser, was ja heute noch in England ein bisschen, nein, nicht nur ein bisschen, sondern ein ziemlich großes Problem ist. Jedenfalls die Flickknives hatten die Tats oft dabei, auch die Mädels. Und die haben dann die Kinositze aufgeschlitzt mit diesen Messern, weil dieser Film scheinbar so die so verändert hat oder so einfach so aufgeheizt hat, dass da was entstanden ist.
Was auch immer.
Was auch immer.
Aber
genau.
Es musste und raus.
Es musste raus. Also aber es sind nicht nur Kinositze aufgeschlitzt worden, es ist auch getanzt worden. Also es ist ganz viel getanzt worden, eben zu Rock'n'Roll. Genau. Aber auch Jazz, also Jazz, würde ich sagen, war so ein bisschen der Vorbote des Ganzen. Es gibt einen britischen Jazzmusiker namens Ken McIntosh, der hat einen Song geschrieben, der heißt The Creep. Den kann man sich auf YouTube anhören. Und der war auch nochmal szeneprägend. Da hat es wohl dann auch so einen ganz eigenen Tanz dazu gegeben. Und ja, im Endeffekt steht der Name The Creep auch so ein bisschen für die Szene oder für die Art und Weise, wie sich die Tats in den Straßen bewegt haben. Es wird ihnen auch nachgesagt, dass sie so auch so diesen Swagger gehabt haben. Also einfach eine Art und Weise, sich zu präsentieren, die provozierend war gegenüber der Elterngeneration. Genau.
Ja, wie man es halt kennt von Teenagern, die sich besonders cool vorkommen. Ob man jetzt in einem Alter ist, wo man erwachsen ist und sich das anschaut und auch denkt.
Bei uns schauen die Menschen, die mit Swagger durch die Straßen ziehen, ein bisschen anders aus.
Ja, das stimmt. Das ist aber es gehört ja auch zum Teenager-Sein ganz wichtig dazu, dass man von älteren Menschen missverstanden wird.
Ja, das ist
das ist ja integraler Bestandteil, sonst funktioniert das ganze Konzept ja nicht.
Absolut, absolut, 100%. Und dieses Missverständnis ist doppelt interessant bei den Tats, weil die eben diese Edwardian Fashion gehabt haben. Mhm. Dazu habe ich noch gar nichts gesagt, genau. Also, der Kleidungsstil, der kommt eigentlich von der Großelterngeneration. Und zwar haben sich die Tats in der sogenannten Edwardian Fashion gekleidet, die ursprünglich aus der edwardianischen Zeit stammt, die zwischen 1901 und 1914 war. Also quasi Vorkriegszeit, in der vor dem Ersten Weltkrieg, in der Edward der Siebte König war. Und in dieser Zeit gab es halt diese hochgeschlossenen Krägen, die wir jetzt bei den Mädchen gesehen haben, diese Jackets, dann auch so diese gegelten Frisuren und so weiter. Das Ganze ist aber dann interessanterweise von den Mädchen so adaptiert worden, dass die quasi auch Sakkos tragen haben, die quasi auch Jeans tragen oder Hosen tragen haben und das Ganze halt einfach zu einer totalen Modewelle geworden ist. Ausgehend von einem Arbeitermilieu. Und das war halt einfach faszinierend. Es ist nach wie vor faszinierend, weil.
Ja, es gab ja auch eine lange Zeit lang, ist ja Mode und Trends sind ja eine ganz lange Zeit lang von oben nach unten diktiert worden. Es ist ja schon eine Umkehr der Verhältnisse, wenn es plötzlich sich solche Sachen von unten entwickeln. Also das passiert ja heute regelmäßig. Auch, würde ich sagen. Aber das war, glaube ich, zu der Zeit schon was relativ Neues und Einzigartiges.
Ja, absolut. Absolut. Ich sag nur ein paar Sätze zu den Teddy Boys und dann gehe ich mal ein bisschen spezieller auf die Teddy Girls ein. Also, ich habe über Rock Around the Clock gesprochen. Dann kam Elvis Presley. Der hat das Ganze dann noch intensiver gemacht, weil er die Tats und die Working Class Frustration, die alle getragen haben, direkt angesprochen hat.
Teilweise mit Diebesgut.
Songs. Ja, das ist richtig.
Ja, Seconds. Okay.
Ja, das stimmt.
Sorry.
Wahrscheinlich haben die Tats zum Hound Dog oder wie er heißt, tanzt, ja, und haben
relativ
gar nicht
gewusst,
von wem das eigentlich der Song ist. Ja. Ja, ja, genau. Und dann war es schnell so, dass sich innerhalb der Städte dann sozusagen dann also bestimmte Tat-Territories gebildet haben. Also es gab unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Kleidungsmerkmalen und so weiter, wo es dann untereinander auch Fäden gegeben hat.
Wollte gerade sagen, und da gab es bestimmt Gang-Rivalitäten und
absolut,
alles.
Absolut, ja, genau. Da sind dann auch die Taschenmesser gezückt worden. Und diese Fäden sind meistens in Dancehalls ausgetragen worden. Diese Dancehalls sind meines Wissens auch Orte gewesen, die quasi für Jugendliche zugänglich waren, weil die konnten nicht in Pubs, solange sie minderjährig waren. Die konnten lediglich in sogenannte Milchbars und eben diese Dancehalls. Und da sind die eben dann, haben die eben ihre Zeit verbracht. Genau, es gibt noch eine Sache zu sagen über die Tats, die weniger erfreulich ist. Und zwar herrschte damals auch in den in bestimmten Gruppen, nicht allen, ein Rassismus vor. Der hat
sie
dadurch.
Ich wollte gerade sagen, das war so klar. Ich weiß nicht warum, es war so klar.
Ja, leider, gell?
Ja.
Der hat sich dahingehend geäußert, als karibianische Familien nach London eingewandert sind, und dann von Tats attackiert worden sind über 5 Nächte lang. Also es hat Straßenverfolgungen gegeben, es sind Benzinbomben geworfen worden und es sind zum Glück ist niemand tödlich verunglückt, aber es sind doch sehr viel verletzt worden. Genau. Ja, und das Ganze halt mit dem Vorwand der Revierverteidigung, aber im Endeffekt ist es rassistisches Rowdytum,
ja,
was da ausgetragen worden ist. Ne? Genau. Ja, diese Nächte sind dann eingegangen in die Geschichtsbücher als die Notting Hill Violence. Also es hat in Notting Hill vor allem stattgefunden. Und das hat den Ruf der Tats nachhaltig beschädigt. Und ab dem Moment hatte die Polizei dann ein deutlicheres Auge auf die Tats und die Zeiten von sorgenfreier Rebellion waren dann auch vorbei. Bevor ich jetzt weitermache, habe ich, glaube ich, aber nur ein paar Fragen an dich, Shake, die mich interessieren würden.
Hoffentlich nichts zum Thema Allgemeinwissen.
Okay, also gut, gut zum Wissen, weil dann mache ich das nächste Mal Allgemeinwissen-Frage.
Ja, unbedingt. Gar kein Druck oder so. Voll okay. Ab gern direkt mit Jahreszahlen.
Das, oh ja, super.
Ja,
genau.
Also da
wer wann
gern reingehen. Ja.
Um welche Uhrzeit? Okay, passt.
Ja, 333, bei ist es keiner Reihe. Alles überhaupt 333, keine Ahnung.
Doch.
Schon,
ist
oder?
Keine Reihe.
Ja, das weiß ich nur. Ja, ja. Also 30-jährigen Krieg kann ich nur sagen und dann war es mit meinem Geschichtlichen.
Ja, weil der 30 Jahre lang ist.
Ja, genau.
Das ist der Trick bei mir dann immer. Muss man bloß rechnen und
ja,
die Anfangszahl wissen.
Da muss man nur eine merken, ja.
Ja, also ich kann mich erinnern, Shake, wir haben ganz am Anfang, so in unsere ersten Podcast-Folgen, haben wir gesprochen über deine Vergangenheit in Bands und da hast du gesagt, du fandst es voll cool, wie du damals eingestiegen bist bei Doll Circus oder wie das Ganze losgegangen ist, diese Gang-Mentalität, die ihr entwickelt habt als eine Gruppe.
Ja, voll.
Ja. Und das, da wollte ich dir jetzt einfach nur mal, ich weiß nicht, eine konkrete Frage habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber ich wollte mit dir darüber nur mal sprechen, weil ich diese Fotos gesehen habe von den Mädels, die da so cool beisammenstehen und halt wirklich voll die Gang sind.
Ja. Yeah.
Was du da so erfahren hast, was du erlebt hast, was für Gefühl sich da in dir gebildet hat, weil ich habe das nie gehabt. Also ich habe nie a Girl Gang gehabt und da beneide ich dir ein bisschen.
Aber
weil das
eine Boy Gang ja schon, eine Boy Girl Gang.
Ja, das schon, aber ich glaube, dass das schon sehr spezifisch ist und ein ziemlich cooles Gefühl und vielleicht kannst du ein bisschen berichten.
Ja, das ist halt, also in erster Linie würde ich sagen, dass das einfach ein sehr empowerndes Gefühl ist. Und ich kenne das Gefühl schon auch von Männergangs.
Mhm.
Also ich kann das schon auch entwickeln mit guten Freunden oder Kollegen oder so, aber das hat sich tatsächlich nochmal spezieller angefühlt, weil du in dem weiblichen Kontext, wie wir ihn jetzt hatten, hat man sich erstens so verstanden gefühlt, weil ich finde, dass man einfach als Frau die Welt anders erlebt und die Welt anders auf einen reagiert, als wenn du ein Mann bist. Und egal, ob das jetzt mal unabhängig von verschiedenen Ismen, Sexismus, weiß ich nicht, ob das jetzt eine schöne oder eine schlechte oder eine unangenehme oder eine aufwühlende Erfahrung ist, ist es cool, das mit jemandem zu teilen, der dich einfach versteht, weil er dich nachvollziehen kann, weil es ihr genauso geht oder ähnlich geht und weil man halt aufgrund des eigenen Genders und Geschlechts irgendwie teilweise ähnliche Erfahrungen hat. Und das ist empowernd, weil du drüber reden kannst. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin mit einer männlichen Band unterwegs und bin da jetzt die einzige Frau, dann, wenn ich da gewisse Sachen aufschnapp oder wahrnehme oder mir was unangenehm ist, nicht einmal mit meinen Bandkollegen zum Beispiel, sondern im Umgang mit mir oder bei der Venue oder keine Ahnung was, dann ist das ganz was anderes, wenn ich das danach meinen Kumpels erzähle, wenn ich es überhaupt erzähle. Inzwischen schon, weil die jetzt alle zwangssensibilisiert werden von mir, die armen Kerle, echte. aber es ist was anderes, wenn ich das danach mit meinen Bandkolleginnen besprechen kann. Ist einfach mehr Verständnis, ganz logisch, wenn man was selber auch spüren kann oder nachempfinden kann und sich nicht nur von außen reinversetzen versucht. Da ist mehr Verständnis, da ist mehr Austausch, da ist auch viel Rückhalt und das schweißt dann irgendwie zusammen, auch im Kontext von Rockmusik.
Ja.
Und dann kommt das zusammen mit diesem Power-Element der Rockmusik, das wir ja auch schon besprochen haben, wie mächtig sich das teilweise anfühlt, wenn du da zu fünft, viert auf der Bühne so ein Gewitter rauslässt aufs Publikum. Ich meine, an einem guten Tag fühlt sich das ja an, als wäre man die Königin der Welt. So.
Ja,
das ist ja dieses empowernde Gefühl, das einem Rockmusik geben kann, weil man sich da einfach so stark und mächtig und pumped fühlt. Und das in Kombination war, glaube ich, ziemlich cool für mich, vom Gefühl her.
Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass für die Mädchen das damals in London der 50er, das ein unglaublicher Freiheitsschlag war, mit der eigenen Peer Group aus diesem Zwangskorsett des ewigen, also du musst quasi ein braves Mädel sein und dann musst heiraten und dann hast eigentlich in der Öffentlichkeit nichts mehr zum Suchen, außer du gehst einkaufen oder schirbst dein Kind rum.
Ja, voll.
Ich glaube, das ist so ein cooles, empowerndes Gefühl gewesen, mit diesen Jeanshosen durch die Gegend zum Laufen und auch auf den, im Grunde auf den Trümmern der Vergangenheit sein eigenes Ich zu bilden, seine eigene Identität zu bilden.
Ja, voll. Und ich glaube, es macht schon echt einen großen Unterschied, ob du dann in dem Fall oder in meinem Fall, egal, als Mädchen bei den Boys mitläufst.
Mhm.
Weil da schon so, je nachdem, wo du gerade bist, unausgesprochen, mehr oder weniger unausgesprochen, so Anpassungsmechanismen ganz schnell passieren. Und dadurch, wenn du mit anderen Mädchen zusammen bist, kannst du ein bisschen mehr Aushandlungsspielraum, wie du es gestalten willst. Und dann ist es auch, glaube ich, ein Schutzmechanismus, weil ein Mädchen alleine in dieser Welt, damals auch, hätte sich nicht getraut, wäre wahrscheinlich angefeindet worden. Also es war ja was ganz was Neues, was bestimmt bei ganz vielen Menschen absolut auf Widerspruch, zu Widerspruch geführt hat oder zu Abwertung oder und deswegen ist diese Gruppendynamik auch wichtig, um so eine gewisse Stärke und so einen Schutzraum einfach auch zu schaffen, weil ich glaube, das als Individuum schwierig.
Ja, ich glaube, dass du in dem Kontext zur Selbstentfaltung andere Menschen braucht hast, die genauso gedacht haben wie du.
Ja.
Genau. Ja. Okay, ich komme jetzt mal auf die Teddy Girls zu sprechen. Auf die will ich eigentlich schon die ganze Zeit hinaus. Es gibt von einer Gender-Wissenschaftlerin namens Nicole Nunkesser einen Aufsatz namens Girl Trouble, Teddy Girls im London der 1950er Jahre. Und der beschreibt ganz cool, sorry, Frosch im Hals. Der beschreibt ganz cool die Wirkung der Teddy Girls auf die Gesellschaft. Also sie sagt, dass der öffentliche städtische Raum vor allem für die Teddy Girls zur Bühne wird, zum Laboratorium jugendlicher Selbstinszenierung. Also sie heben sich wirklich auch durch den Kleidungsstil hervor und sind da stolz drauf. Genau. Sie sagt auch, die Inbesitznahme der Straßenecken diente den Teddy Boys und Teddy Girls als Refugium und als milieuproduzierender und zugleich als milieuprovozierender Gestus. Milieuproduzierend, weil dadurch überhaupt erst eine Szene der Teds entstanden ist. Und auch gleichzeitig milieuprovozierend, weil das Ganze sich im Arbeitermilieu abspielt, wo ganz andere Kleidungsregeln geherrscht haben, ganz andere Verhaltensregeln geherrscht haben und so weiter. Dann berichtet sie auch von Medienberichterstattung, die definitiv den Teddy Girls negativ negativ artikuliert worden ist.
Kann zum nicht Beispiel, sein.
Das ist Wahnsinn, oder? Kann man sich nicht vorstellen. Zum Beispiel schreibt ein Autor dann aber schon 1966, also das Ganze hat sie dann schon über zwei Jahrzehnte gezogen, schreibt, they are usually working class teenage girls in complete revolt against their families and living dangerously and excitedly for the moment. Also völliges Lotterleben, living for the moment und
brandgefährlich.
Ja, brandgefährlich, genau. Nunkesser sagt auch, dass die Folgen von so einem nonkonformen Verhalten, wie jetzt zum Beispiel heimlich Jeanshosen zu tragen, für junge Frauen in den 1950er Jahren viel weitreichender waren als für junge Männer. Weil Nonkonformativität generell eher als genuin männlich belegt ist. Also es war komplett neu, dass sich Frauen nonkonform verhalten haben. Und das macht die Teddy Girls auch nochmal so speziell und so, deswegen stechen die so raus. Ja, genau. Die Fotos, die ich dir übrigens gezeigt habe, die hat, wie gesagt, Ken Russell gemacht. Dann sind sie veröffentlicht worden im Jahr 1955. Die Mädels selber haben überhaupt nicht gewusst, was mit den Fotos passiert. Also die haben erstens mal nicht gewusst, dass ein Artikel drüber geschrieben wird. Mhm. Und dann waren sie zweitens auch total überrascht darüber, dass 2006 diese Fotos wiederentdeckt wurden. Und das ist genau der Grund, warum ich jetzt auch heute drüber rede, weil diese Fotos 2006 wiederentdeckt worden sind und die gleiche Faszination ausgelöst haben wie damals schon. Also, und damaligen Teddy Girls haben halt dann quasi 2006 gesagt, sie haben überhaupt nicht gewusst, dass das überhaupt an die Öffentlichkeit geraten ist. Und
was heißt wiederentdeckt? Gab es da ein Archivfund oder wieso hat das wieder Wellen geschlagen?
Das ist eine gute Frage, kann ich nicht beantworten. Okay. Es gibt ein Fotoband, der heißt Teddy Girls. Mhm. Und da kann ich zumindest das Cover auf jeden Fall posten von dem Fotoband. Ich weiß nicht, wer es wiederentdeckt hat. Das habe ich in der Recherche nicht rausgefunden.
Okay. Aber es kam dann da wieder so ins Gespräch quasi
Okay. Ja, genau. Nunkesse diskutiert auch, warum für unser heutiges Auge die Teddy Girls eben so interessant sind. Und sie sagt, deshalb, weil sie das im kollektiven Gedächtnis gespeicherte Narrativ Mädchen-Frau in den 50er Jahren irritieren. Genauso wie wir es vorhin schon besprochen haben. Also ich denke bei Mädchen und Frauen in den 50er Jahren auch immer an Petticoat, an ein hübsches Lächeln, super Make-up und alles einfach total hübsch. Und die Teddy Girls irritieren halt einfach dieses Narrativ. Und sie sagt auch, denn die jungen Frauen wurden systematisch durch Normierungen aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen und verdrängt. Und die Teddy Girls haben sich halt da völlig darüber hinweggesetzt. Und man muss aber auch dazu sagen, dass die Fotos von den Teddy Girls viel rarer sind als Fotos von Teddy Boys. Teddy Boys sind viel omnipräsenter als Teddy Girls und das liegt eben auch daran, dass die Teddy Girls den Normierungen widersprochen haben und dadurch aus der Berichterstattung irgendwie auch herausgedrängt worden sind. Also sie haben nicht ins Schema F passt und dadurch sind sie auch in gewisser Weise aussortiert worden.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Leider ist ja also ich lese zurzeit erfreulicherweise wieder mehr. Und ich habe echt jetzt ein bisschen verspätet endlich ein sehr cooles Buch gelesen. Jetzt muss ich schnell schauen, wie das heißt. Es heißt Beklaute Frauen. Mhm. Da geht's quasi um vergessene Denkerinnen, Forscherinnen, Pionierinnen, die unsichtbaren Heldinnen der Geschichte. So schaut es aus.
Cool.
Sau spannend. Gut geschrieben, in verschiedene Kapitel unterteilt. Da gibt's extrem spannende, zum Beispiel kämpfende Frauen. Mhm. Also so Frauen, sowas wie Amazonen. Später auch in den Weltkriegen gab es viele Frauen auch, vor allem auf sowjetischer Seite, die an der Front gekämpft haben und sowas, was man ja heute eigentlich, weiß ich nicht, wenn man über den Zweiten Weltkrieg irgendwas anschaut, ich habe noch nie irgendwo eine kämpfende Frau oder eine Soldatin eigentlich gesehen. Dann Forscherinnen, denen quasi der Nobelpreis von ihren männlichen Kollegen geklaut wurde oder die halt einfach gar nicht in Betracht gezogen wurden, den zu kriegen, obwohl sie eigentlich die entscheidende Entdeckung gemacht haben und so. Und da steht es halt auch ganz oft drin, dass ja irgendwie wir so lernen, dass Geschichte ist irgendwie gefühlt auch im Unterricht oder so Geschichtsunterricht, das ist so, das kommt einem wie so ein neutraler, massiver Sockel vor, nach dem Motto so, das ist halt so. Das ist Geschichte. Das ist Vergangenheit und Geschichte, die ist, wie sie ist. Also.
Und nur die Personen, die von denen man liest, haben die Geschichte beeinflusst.
Genau, aber ich finde, das wird einem überhaupt nicht beigebracht, außer dann später im Studium, dass ja Geschichte immer durch die Brille desjenigen, der sie aufschreibt, geformt wird und dass Geschichte auch immer die Erzählungen, die erzählt werden, wie sie erzählt werden, die Auswahl an Erzählungen, dass die auch immer einen gewissen Sinn und Zweck erfüllen und dass Menschen nie komplett neutral sein können und dass die Geschichte halt durch die Brille von weißen, privilegierten Männern geschrieben worden ist. Und deswegen sind darin keine queeren People, deswegen sind darin keine People of Color, deswegen, weil das alles einfach für die Geschichtsschreiber keinen Wert und kein Interesse hatte und man deswegen irgendwie alles, was nicht durch diese eigene Brille gepasst hat, halt weggelassen hat. Und das finde ich extrem wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass Geschichte, wie wir sie in der Schule gelernt haben, nicht so ist, weil sie genau so ist, sondern weil sie so geschrieben wurde. Und das ist, also keine Ahnung, was lernen wir über Frauen zum Beispiel im Geschichtsunterricht?
Im Prinzip nix.
Ich kann Kleopatra. Kleopatra, wenn überhaupt, und an die Lola Montes kann ich mich noch erinnern.
Ja, genau,
der Mätresse.
Lola Montes, ja. Madame Pompadour.
Ja, und Marie Antoinette. Aber ansonsten, nothing. Und das ist nicht, weil es keine Frauen gab, die wichtig waren. Es gab auch herrschende
Frauen. Mir fällt jetzt schon
noch
ein bisschen mehr ein. Also zum Beispiel Rosa Luxemburg.
Ja, aber immer in
oder
so
Sophie
kurzen,
Scholl und so, aber ja, es
in so kurzen
so
Nebenepisoden, es gab schon, aber es gibt halt diese Handvoll wichtigen Frauen, um die kommt man irgendwie inzwischen auch nicht mehr rundherum, aber es gibt halt, also es gibt so viele krasse Biografien, es gibt so krasse Denkerinnen, es gibt so krasse Wissenschaftlerinnen, es gibt so krasse politisch engagierte Menschen, es gibt so krasse Autorinnen, die unter männlichem Pseudonym veröffentlichen mussten, damit sie gelesen werden.
Ja. Wahnsinn.
Und natürlich gab es auch, ich meine, haben wir in der Rockmusik jetzt in unserem Podcast auch immer schon wieder festgestellt, dass Frauen irgendwie so plötzlich auf dem Geschichtsschreibungsstrang rechts, links runterfallen und am Ende die paar legendären Männer übrig bleiben. Und das ist nicht, weil es unumstößlich von Gott gegeben so ist, sondern weil Geschichte von Menschen geformt wird. Mhm. Und das eben bei den Teddy Girls ja genauso. Also ich hatte jetzt auch nicht auf dem Schirm, dass es zu den Teddy Boys wahrscheinlich auch die Teddy Girls gegeben hat und dass die Teddy Girls ja die eigentlich viel revolutionärere Gruppe waren.
Absolut.
In dem Kontext, weil sie einfach durch ihr Geschlecht das, was sie gemacht haben, war halt dann einfach doppelt anstößig und unkonventionell.
Ja, dreifach vielleicht sogar, weil sie durch ihr Outfit, ihr androgynes Aussehen halt den binären Geschlechtercode gebrochen haben.
Also auf so viel mehr Ebenen auf jeden Fall Teenage Revolution als das, was die Boys gemacht haben.
Absolut.
Ja.
Als Abschluss, ich bin eigentlich schon wieder fertig. Es hat eher so ein bisschen ein kurzer Snack zwischendrin. Aber ich lasse jetzt nur eine der Teddy Girls kurz mal sprechen. Die erzählt so, wie ihr Leben eigentlich ausgeschaut hat. Sie sagt, we hung out down the Docklands Settlement, a club where there was space for dancing and boxing. We were East End. In those days, you just stuck to your area. There was a little snack bar in the club where you could buy drinks and we just all got together and danced. Ich finde, das ist eine wunderschöne Zusammenfassung dessen, wie das Leben im ausgeschaut hat von den Teddy Girls. Also erstens mal sagt sie, we were East End. Also sie formuliert damit, dass sie eigentlich, dass sie das Viertel sind, dass sie das Viertel repräsentieren. Ja. Na, nicht die Eltern, nicht die Olden, sondern sie, die Girls. und wahrscheinlich auch noch die Boys. Aber sie sind szeneprägend für dieses Viertel.
Ja, und auch sie sind das Viertel.
Genau.
Also eine starke Verörtlichung der eigenen Identität.
Mhm.
Irgendwie. Ja. Also das habe ich jetzt nicht. Ich sage jetzt, ich bin Bad Aibling.
Bist du Bad Aibling?
Nein, ich bin nicht Bad Aibling.
Ich glaube, du musst da Girl Gang haben,
ja,
um das zu etablieren. Genau.
Gibt's auch irgendwie Interviews oder Fragen zu dem Thema, wie sehr die sich selber dessen bewusst waren, wie revolutionary diese Szene von ihnen als Girls eigentlich ist? Oder Interviews haben die halt einfach gemacht?
Interviews habe ich jetzt keine gefunden.
Okay.
Relativ selten, dass überhaupt die Medien mit den Girls gesprochen haben, also wenn dann eher so mit den Boys.
Ja. Aber auch jetzt im wo das dann 2006 wiederentdeckt wurde oder so.
Dazu habe ich nichts gefunden.
Okay. Ja, schade, weil das wäre ja spannend, die erwachsenen Frauen danach zu fragen, was ihre Motivation dahinter war, weil es muss ja aus irgendwas entstehen und wie sie sich selbst damit gefühlt haben und ob sie sich damit, haben wir ja schon gesagt, Geschichtsschreibung passiert ja immer hinterher, ob man in dem Moment, wo man was macht, schon checkt, dass man es deswegen macht. Mhm. Also war es ein aktiver Akt der Revolution oder war es so ein Gefühl, ich will jetzt anders sein oder ich will jetzt
Das wäre nochmal super interessant in Erfahrung zu bringen. Vielleicht finde ich noch was. Kann mal schauen. Vielleicht gibt es irgendwo ein Interview von einem ehemaligen Teddy Girl.
Ja.
Genau. Ja, das war mein kleiner Ausflug ins London der 50er, wo die Mädchen und Jungs sich auf den Bauschutt gestellt haben und Rock'n'Roll gedanced haben.
Ja, deswegen vorher auch, da, wo du gesagt hast, der tanzt.
Genau.
Der Herr, also es war im Hintergrund.
Ganz wichtig, Tanz war sehr wichtig. Auch, also es gab wohl auch bestimmte Tanzschritte und so weiter. Es gab scheinbar auch bestimmte Verhaltenscodes. Also es durfte zum Beispiel, das ist schon immer nur relativ altbacken, würde ich mal sagen. Es dürfte zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit einem Mädchen liiert war, ein Junge mit einem Mädchen liiert war, dann war es absolut ein No-Go, wenn ein anderer Junge das Mädchen nur angeschaut hat. Und dann ist gleich, dann ist
Klappmesser raus und
genau,
ja,
sofort.
Okay.
Genau, also es ist, wir befinden uns schon immer nur in die 50er.
Ja, ja.
Aber ja, und übrigens waren Teddy Girls wohl auch immer mal wieder involviert in so Fistfights. Also es muss wohl schon passiert sein, dass ein Teddy Girl die Initiative für einen Fistfight oder was, oder keine Ahnung, Klappmesser Gefuchtel gestartet hat.
Ja. Ja, ich meine, es ist ja schon spannend, weil im Endeffekt ist es ja dann vielleicht so die erste, nach modernem Verständnis zumindest, Szene.
Ja, genau, exakt. Die erste Jugendszene.
Genau.
Zumindest in unserem neuzeitlichen Verständnis.
Genau, also was wir halt jetzt drunter, es gibt bestimmt, es hat immer schon Gruppierungen und so gegeben, aber dieses, wie du sagst, das war das erste Mal, dass man überhaupt diese Teenagerphase irgendwie so ausgelebt hat und gespürt hat, dass da noch was zwischen Kindheit und sofort Erwachsensein ist.
Ja.
Und es ist ja interessant zu sehen, weil wir alle meinen ja immer, unsere Szene ist so individuell, so alles ganz speziell und wow, aber im Endeffekt funktionieren ja Szenen immer gleich.
Mhm.
Da ist Distinktion und Inklusion.
Ja.
Gewisse Gruppe gehört dazu und gleichzeitig muss man sich von anderen abgrenzen. Du hast gewisse optische und Verhaltenscodes. Eine Szene kann sich erkennen an, wie sie gekleidet ist. Das ist in unserer Szene auch so.
Voll.
Du hast Verhaltenscodes, dann gibt's Hierarchien, dann gibt's Gatekeeping und dann hast du noch eine spezielle Musik. Und dann vielleicht noch politische Einstellung oder so, je nachdem. Das kommt auch alles dazu, aber das funktioniert ja immer recht ähnlich und erfüllt ja auch immer sehr ähnliche sinnstiftende und soziale Bedürfnisse bei Menschen,
ja,
so eine Szene. Und ich finde das ja witzig, wie individuell man sich ja oft immer in seiner Szene vorkommt.
Und ja.
Wie sehr
und dann
man,
dran doch alle immer selbst.
Ja, dann haben halt Olli Kutten und keine Ahnung. Also so, so denkst du, ja, okay, dein Iron Maiden Patch ist weiter links als meiner. Wow. Und ja, also das ist ja auch, wenn ich, also das ist ja das Witzige, wenn ich jetzt natürlich auf eine Hip-Hop-Szene oder so blicke, dann kenne ich ja viele von den Szene-Codes nicht.
Ja.
Also ich weiß, die werden irgendwas haben. Die haben auch gewisse Zeichensprache und was weiß ich was, so wie wir halt auch. Aber es schaut ja für mich als Außenstehende voll wild und weird aus. Also weil ich ja nicht anknüpfen kann. Aber dann denke ich mir auch immer, ja, also wie muss das für Leute ausschauen, die halt nichts mit Rock und Heavy Metal zu tun haben, gell? Mhm. Lauter Irre. Auf einem Haufen. Lauter langhaarige Zottelmonster, die wild ihre Haare schütteln und keine Ahnung.
Nur ist es bei uns so, dass das Ganze ja nicht mehr eine Jugendbewegung ist in dem
Sinne.
Ja,
das stimmt, ja.
Also das ist,
jetzt sind wir nur eher jung in unserer Szene.
Ja.
Und wir haben die jugendlichen Ding schon überschritten.
Ja, genau. Also das Ganze war mal eine Jugendbewegung, aber es ist halt nach wie vor so cool und die Musik ist so prägend und so game-changing, dass das Ganze halt einfach Fortbestand hat.
Aber weißt du, was ich mich frag?
Ja.
Also ich, du hast ja vielleicht im Gitarrenunterricht, hast du eher was mit Kindern zu tun, gell?
Mhm.
Da müsste ich jetzt mal meine Freundin, die Vero zum Beispiel, fragen, die hat auch was mit Kids zu tun, aber schon früher auch viel mit Jugendlichen beruflich. Ich frage mich, ob jetzt Kids und Jugendliche heute, also welche Szenen es aktuell gibt für 15-Jährige.
Das frage ich mir auch.
Weil ich sehe es nicht. Also ich sehe irgendwie, jetzt kommt hier so Boomer-Aussagen, weil ich es halt nicht mehr check wahrscheinlich. Ich sehe halt so, ich sehe TikTok-Trends, aber ich sehe keine neuen oder anderen Szenen irgendwie so in dem Umfang auch, weil ich habe das Gefühl, dass bis vor ein paar Jahrzehnten es ganz klar war, dass man als Jugendlicher sich irgendeine Art von Szene zuordnet, die einem zusagt. Das ist halt so der Lauf der Dinge, oder? Was auch immer für Szene das war, aber so ein bisschen eingeordnet haben sich ja viele. Ich meine, es gab auch Leute, die jetzt keine Szenegänger waren, aber es gab auf jeden Fall feste Szenen, von denen jeder wusste ungefähr, das sind die Goths, das sind die Popper, das sind die, keine Ahnung was. Ich weiß nicht, ob es das noch
gibt. Also ich merke schon, zumindest in der Szene, wo ich herkomme, dass das Nachwuchs kommt, zwar jetzt eher tröpfchenweise, aber mir stellt sich halt die Frage, ist es anders, als wie es schon mal war? Weißt, weil ein Mettler zum Sein bedeutet ja immer irgendwie ein Underdog zum Sein. Also im Schnitt, wenn du jetzt dir ein Schulglas anschaust, da sind im Schnitt zwei Mettler dabei, die dann quasi in die Szene sich dann einfinden. Und der Rest der Leute findet sich in Hip-Hop-Szene ein.
Ja, aber es gibt ja auch Mainstreamiger. So. Genau, aber die Szene besteht ja dann. Auch wenn es jetzt vielleicht wenn man es auf Klassengruppen so nimmt, dass da immer ein kleiner Prozentsatz ordnet sich vielleicht eher dem zu, kleiner Prozentsatz geht dahin. Aber es gab ja dann schon, es gab irgendwie Räume.
Ja, das stimmt.
Es gab auch so eine Szene, hat ja schon oft nicht immer, aber schon auch ein gestaltendes Element.
Ja.
Die machen was. Ob das jetzt in der Hip-Hop-Szene Breakdance-Möglichkeiten für Jugendliche ist oder so, oder Rap-Contests oder.
Es trägt sich nimmer in der Öffentlichkeit aus.
Ja, also mir wird es nicht auffallen. Ja, vielleicht tut es das und ich bin an der falschen Öffentlichkeit unterwegs.
Mhm.
Aber ich weiß, kann auch ganz schwer einschätzen, durch meine Boomer-Brille durch, wie sehr wirklich auch noch Teenagerzeit wirklich im öffentlichen, echten Leben stattfindet, im prozentual gesehen jetzt einfach so. Wenn man den Kreis nimmt, das ist ein Teenagerleben, wie viel Prozent davon sind im digitalen und wie viele sind jetzt im realen Raum und so, das kann ich schwer einschätzen.
Ja, voll.
Also ich, keine Ahnung, vielleicht gehen wir alle woanders hin, aber ich sehe auch beim Weggehen, außer auf der Après-Ski-Party, aber also jetzt in meiner Szene, in Clubs und Kneipen, wo Konzerte sind und so, also da, wenn mal Leute unter 25 da sind, dann ist das schon eher die Ausnahme.
Mhm. Ja, das stimmt. Hast du viel Zeit draußen verbracht als Teenie? Also quasi dich mit Leuten getroffen und so? Ja, ja, also ich kann mich auch erinnern, ich bin immer ins Jutz gegangen.
Ja.
War quasi zweites Wohnzimmer so.
Ja, für mich auch. Ja. Und sonst auch. Also wir waren immer, also was hätte man auch sonst
Konzerte
gemacht?
Ja, voll.
Ja, oder draußen im Schwimmbad und im Stellwerk und auf dem Parkbankerl, jetzt nicht um Leute zu bedrohen, aber halt abhängen miteinander irgendwie. Ja. Draußen was machen, was unternehmen. Wie gesagt, jetzt gar nicht so als, mei, das war früher alles besser, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich früher mehr Kids draußen auch in Gruppen oder so gesehen habe.
Ja.
Aber vielleicht habe ich auch einen anderen Blick und achte nicht mehr drauf. Oder ich bin zur falschen Uhrzeit, wenn die in der Schule sind, unterwegs oder so.
Ja. Vielleicht können ein paar aus unserer Community da mehr dazu sagen. Vielleicht gibt's Teenies.
Ich glaube nicht.
HörerInnen.
Richtig eher die Eltern von.
Ich glaube, genau. Ich glaube, wenn, dann haben wir hier Eltern.
Du kennst
von
doch
Teenies.
Unser Spotify-Altersdurchschnitt Koran.
Liebe Eltern von Teenies, wie ist es?
Was machen die?
Gingen die noch raus oder hängen die bloß noch vom Handy? Wie ist
Lernen
das?
Die noch ein Instrument oder tun die nur auf Sudo programmieren? Was treiben diese Teenager und wo?
Genau.
Sagt's uns das einmal.
Und wann findet die nächste Teenage Rebellion statt?
Und wo gibt's noch eine Tanzhalle und eine Milchbar?
Ja, bitte. Auch das muss geklärt werden.
Ich meine, natürlich musst du ja auch den Raum haben, um das auszuleben. Ja. Also wie gesagt, in unserem Leben war, glaube ich, das Jugendzentrum, das wir hatten, sau wichtig.
Ganz wichtig. Gibt's ja noch. Aber ich habe das Gefühl, da geht auch keiner mehr hin.
Ja, oder wenn dann halt Leute in unserem Alter, die da halt früher waren.
Ja, ja, genau.
Also, ja, also wie gesagt, klärt's uns auf.
Mhm.
Ich weiß es nicht. Ich bin scheinbar zu den falschen Zeiten am falschen Ort unterwegs und kann keine Teenager-Szenenfeldstudie durchführen. Adäquat. Bei Corfint.
Ja, was mir wieder auf unseren Après-Ski-Feldstudien-Ausflug.
Ja, da waren junge Leute.
Ja, genau.
Aber es ist ja keine
aber
Szene.
Auf unseren Schneeweiß und Rosenrot Feldforschungsausflug.
Ja.
Après-Ski.
Ja.
Das müssen wir mal machen. Mhm. Irgendwie so.
Jetzt warst du erst einmal durchgeimpft nach Südamerika.
Okay.
Und dann machen wir unsere Après-Ski-Feldstudie.
Okay. Klingt gut.
Ja, Cora, vielen Dank.
Gerne.
Es war sehr spannend. Die Fotos sind echt sau cool. Wir verlinken euch auf jeden Fall, wie man zu den Fotos kommt. Wahrscheinlich können wir sie aus bildrechtlichen Gründen nicht im Podcast posten. Wir hatten letztens auf Instagram auch schon mal die Frage, warum wir denn nicht die Songs, über die wir hier sprechen, im Podcast ein- oder anspielen können. Das geht alles aus urheberrechtlichen Gründen nicht. Ich kann hier nicht einfach ein Victim of Changes einspielen. Das würde uns mehr Geld kosten, als wir zur Verfügung haben.
Richtig.
Sowas. Aber wie gesagt, wir wollen ja seit Jahr und Tag, will ich eine passende Playlist anlegen. Und habe auch schon mal angefangen. Und dann bin ich krank geworden und jetzt habe ich schon wieder aufgehört. Aber irgendwann wird es mal geben. Ich glaube, ich ziehe mich so, weil ich immer noch hoffe, dass irgendeine passionierte Hörerin sagt,
ihr müsst nichts mehr machen. Schaut, ich habe alle eure Tipps zusammengetragen.
Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Aber genau, also wir können hier im Podcast keine Musik einspielen, die nicht von uns selber ist. Und wir können auch auf unserem Instagram-Kanal nicht einfach willkürlich Fotos posten, weil da, wenn man erwischt wird, das kostet.
Genau. Außer man kauft sich die Bildrechte. Ja. Aber da kommt es auch darauf an, wie teuer das ist. Genau.
Es kostet auf jeden Fall weniger, wie es einfach zu posten und dann kriegt man Anwaltsschreiben, aber es kostet schon auch. Deswegen müssen wir uns hier oft mit Albumcovers und Buchtitelseiten und so weiter aushelfen, weil Presserecht und geistiges Eigentum und Copyright.
Aber gibt es einfach in Google Teddy Girls Eye und dann kommen alle Fotos, die sind wirklich all over the place, diese Fotos.
Wie ist der Fotograf?
Ken Russell.
Genau.
Genau.
Wunderbar.
Jo, dann wünsche ich erst einmal dir, Shake, eine schöne Zeit und dann auch unseren Schneerosen eine wunderbare Restwoche und bis in 2 Wochen wieder.
Bis in 2 Wochen. Ciao, ciao.
Macht's es gut. Ciao.